Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen zum Volume 25 der Sendung Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Wir begrüßen die Zuschauerinnen am 25. September 2024. Wir freuen uns sehr. Wir sind hier zu zweit, Günter Machner und Uschi Liebing, und haben einen Gast, Christine Schneider-Wolitschek. Günter ist in einer Doppelrolle hier, weil er auch in mancherlei Hinsicht Experte für dieses Thema ist, was wir heute behandeln. Und das Thema, was wir heute behandeln, sind die Lebenssituationen von älteren und alten Menschen. Und insbesondere unter dem Aspekt des Ageismus, also der Frage, ob es strukturelle Benachteiligungen oder besondere Herausforderungen und Hürden gibt für Personen im höheren und hohen Alter. Und der Hintergrund dieses Gesprächs ist einerseits, dass Christine Schneider-Wolitschek eine diplomierte Gesundheits- und Pflegefachkraft ist, die sowohl Erfahrungen im Krankenhaus hat und im Krankenhaus beschäftigt ist, als auch in einem Stadtteilprojekt umsorgende Gemeinschaften. Und das ist auch die zweite Rolle von Günter Machner, denn er ist auch in diesem Projekt tätig.
Als sogenannter Umsorgeentwickler in einem Stadtteil. Ist aber eine andere Rolle wie die von.
Genau, da kommen wir.
Es geht zusammen.
Ja. Genau, da kommen wir später drauf noch einmal zurück. Ich möchte eigentlich noch einmal ganz kurz sagen, wenn jetzt jemand die Erwartung hat, dass wir das Thema Ageismus in ganz breitem Umfang abdecken, das werden wir heute nicht schaffen. Das Thema ist insgesamt ja sehr breit. Wir fokussieren aber auf eigentlich zwei Bereiche, nämlich auf den sozialen Nahraum und auf den Bereich der medizinischen Versorgung und insbesondere auch so, wie er sich dann im sozialen Nahraum darstellt oder wie er sich eben für Menschen und Personen mit höherem Alter darstellt. Denn die anderen Bereiche, zum Beispiel Zugang zu Bildung oder zu Arbeitsmarkt, die hochrelevant sind für das Thema Ageismus, die sind einfach zu umfangreich, können wir heute nicht abdecken. Gut, dann vielleicht an dich, Christine, die erste Frage. Ab wann ist man denn alt oder älter? Was?
Das ist alles sehr relativ. Also ich habe ja bei meinem Projekt in unserem Stadtteil, mache ich ja Hausbesuche bei älteren Menschen, wo es einfach auch anhand eines Leitfadens darum geht, herauszufinden, was wollen ältere Menschen oder lebenserfahrene Menschen, was braucht es? Auch, dass sie einfach im Stadtteil möglichst lang, möglichst gut alt werden können. Und ich glaube, ja, das biologische Alter definiert oft nicht wirklich das Alter des Menschen, weil ich kriege immer wieder die Antwort, na, zum Seniorencafé gehe ich nicht. Die sind schon so alt. Aber die gute Dame ist selber 85. Mhm. Also ich denke, das ist ganz schwierig einzuordnen. Hingegen für ein Kind ist man ab 40 steinalt. Mhm. Also ich glaub, man ist letzten Endes so alt, wie man sich fühlt und wie man sich auch wohl fühlt.
Also das ist sozusagen die subjektive Seite, ist einfach ganz stark abhängig von der eigenen Befindlichkeit und den eigenen Lebenserfahrungen. Und
würde ich schon so unterstützen, genau. Weil einfach es gibt Menschen, die sind mit Mitte 70, 80 geistig reger und auch körperlich aktiver als manche vielleicht mit Mitte 60.
Ja.
Also ich glaube, dass schon dieses Mindset, diese Haltung zum Leben und das, was trage ich selber dazu bei, dass ich gesund und fit physisch und psychisch altern kann, ist ganz, nicht nur, es gibt natürlich die Umfeldbedingungen oder einfach auch genetische Prädispositionen, die das natürlich mit beeinflussen. Aber ich denke schon, dass die eigene Haltung viel ausmacht.
Wie ist es denn im Krankenhaussetting? Ist es im Krankenhaussetting, dass man so sagt, okay, die Pensionistinnen und Pensionisten sind jetzt alt oder älter? Oder gibt es da auch gar nicht so eine ganz klare Zuschreibung?
Ich denke, dass da weniger über das biologische Alter jetzt oft definiert wird, als einfach über die Grunderkrankung, die es zu behandeln gilt. Ich glaube, da liegt der Schwerpunkt oft mehr auf dem. Natürlich wird man wahrscheinlich bei gewissen Behandlungen dann natürlich, den muss man ja auch den physischen Zustand mit bewerten, ob der überhaupt belastbar wäre für bestimmte Behandlungen. Mhm. Aber ich denke, dass da insgesamt vermutlich das Krankheitsbild letzten Endes mehr im Vordergrund steht, als wirklich jetzt die Jahreszahl vom Geburtenjahrgang.
Also praktisch das biologische Alter als solches einfach auch gar keine so große Relevanz hat, eher ein Zusatzindikator ist.
Oder genau, aber jetzt nicht unmittelbar das als Grenzwert zu nehmen ist. Genau.
Mhm. Und wir sprechen ja auch darüber, gibt es sozusagen strukturelle Herausforderungen für Menschen, ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen, sagen wir mal, Einschränkung in der körperlichen Befindlichkeit, in der Mobilität, in der Verarbeitungsgeschwindigkeit, in dem, wie man sich setzen kann oder bewegen kann oder so, die, von der du sagst, das ist aber dann doch, macht aber dann doch sozusagen im Ergebnis das aus, ob man die Strukturen gut nutzen kann oder gut damit zurechtkommt?
Also ich denke, das ist wie überall bei großen Systemen. Das ist mit einem Flughafen oder einem Bahnhof genauso gleichzusetzen wie mit einem großen Einkaufszentrum, wo du viele Eindrücke hast, die schnell verarbeitet werden müssen. Wird es einfach umso mühsamer, sich dort durchzufinden, wo man hin muss. Und ich denke natürlich, dass das in einem großen System wie in einem Krankenhaus, wo einfach versucht wird, Vorgänge effizient zu gestalten, auch im Sinne des Patienten, es aber dann auch nicht immer leicht ist, wirklich mit diesem Tempo mitzuhalten oder dann wirklich auch genau dort am richtigen Ort zu sein, wo man dann hin muss, weil es einfach nicht immer ganz leicht ist, das auch einzuordnen und dann auch in dem Tempo zu schaffen.
Und wird dann beispielsweise deiner Erfahrung nach gesagt, naja, also diese Person braucht zusätzliche Unterstützung, um jetzt, sagen wir mal, eine Information zu verarbeiten, oder da muss man das eben noch einmal erklären? Gibt es dann, was weiß ich, also stellt mir jetzt mal vor, es könnte ja eine Zusatzpflegekraft geben. Ich meine, ich weiß, es gibt einen großen Mangel an Pflegefachkräften. Aber gibt es dann jemand, der zum Beispiel zusätzliche kommunikative Aufgaben übernimmt? Oder,
also so generell, glaube ich, ist es jetzt schwer zu beurteilen, weil ich auch wieder denke, dass eine Kinder- und Jugendstation ganz andere Herausforderungen hat wie eine geriatrische Abteilung zum Beispiel. Und ich denke, dass das dort auch sehr individuell dann gelöst wird, wie man am besten die Informationen kommuniziert oder ob man bewusst Angehörige hinzuzieht. Also da traue ich mir jetzt nicht generell irgendwas zu sagen. Aber ich finde schon auch, dass einfach allgemein in der Bevölkerung das Bewusstsein wächst oder auch bei vielen Angehörigen inzwischen das Bewusstsein da ist, wenn die Eltern älter sind und jetzt irgendeinen medizinischen Termin brauchen, dass man mitgeht, weil es ist wie überall, vier Ohren hören mehr als zwei. Mhm. Und das hilft dann einfach auch, dass man nachher in der Familie ein Gespräch darüber führt, wie kann man sich organisieren oder wie soll es weitergehen. Und es gibt einfach auch mehr Sicherheit, wenn ein Zweiter mithört. Und ich höre das schon in meinem Umfeld auch immer wieder, dass da, wenn Familienstrukturen vorhanden sind, die meisten da schon sehr bemüht sind, die Familie zu unterstützen.
Und hast du das Gefühl, es gibt sozusagen auf der Ebene der medizinischen Versorgungseinrichtung da auch ein bisschen Vorurteile? Die ist ja eh schon 80 oder 70, oder ist das einfach dort die gängige Erfahrung, dass dieses Lebensalter, so, also auch das ältere Lebensalter, einfach sehr unterschiedliche Ausprägungen hat? Und
ich glaub nicht, dass da... Ich habe mich jetzt im Detail noch nie mit dem Thema beschäftigt und in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, hätte ich da jetzt nie irgendwelche Vorurteile miterleben müssen, sage ich einmal. Ich glaube schon, dass die alten Menschen durchaus auch bewusst wahrgenommen werden und dass sehr, sehr viel einfach in der Behandlung, gerade von chronischen Erkrankungen, die ältere Menschen einfach betreffen, sie da unglaublich viel tut. und man da insgesamt schon sehr bemüht ist, diese Menschen möglichst lange gesund zu erhalten.
Das ist jetzt sozusagen, wenn Sie auch diesen Weg schaffen in das System, in das medizinische Versorgungssystem.
Genau. Ja? Wobei ich eben gerne einen Punkt vorgreifen würde, und das ist das, warum es mir also wichtig ist, dass wir vom Grundberuf Gesundheits- und Krankenpfleger sind, weil einfach der Präventionsbereich in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Es ist immer erst, wenn Feuer am Dach ist, handelt der Mensch erstens selbst. Oder kommt dann auch das System in die Gänge, aber einfach diese präventiven Dinge, wie kann ich gesund altern, was kann ich selber mit Bewegung, mit Ernährung, mit sozialem Miteinander dazu beitragen, dass man fit bleibt und vielleicht lange gar nicht in diese Strukturen rein muss. Das ist mir wichtig, dass man das einfach den Fokus mehr auf diese Seite einmal legt und schaut, okay, was lässt sich machen, um diese Menschen einfach möglichst zu unterstützen. Fit zu bleiben.
Das ist ja auch der Hintergrund, also für das gemeinsame Hintergrund dieses Projektes, dass er sehr stark einen Fokus auf Gesundheitsförderung legen möchte, wo das Thema gerade der sozialen Teilhabe eine sehr große Rolle spielt, aber dazu dann nicht.
Das bezieht sich dann aber tatsächlich darauf, dass Angebote zum Beispiel im sozialen Nahraum gesetzt werden, oder? Ja. Also, weil die Teilhabe im Krankenhaus ist jetzt kein großes Thema, oder doch? Geht man über zu gemeinsamen Entscheidungsstrukturen beispielsweise im Hinblick auf Behandlungen, oder ist es auch so individuell,
dass genau. man... Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das auch wieder generalisiert sehr schwer zu sagen ist, weil jeder Arzt macht das anders, jede Familie lebt das anders. Das würde jetzt nicht so verallgemeinern eigentlich.
Aber so diesen Ansatz, dass man sagt, man bezieht Familien stärker mit ein, wird das auch seitens des Krankenhauses gefördert?
Was ist das Krankenhaus?
Das Krankenhaus auch wieder individuell.
Wieder ganz individuell, denke ich mal.
Also Abteilung für Abteilung.
Genau. Ja. Also ich traue mir da nichts zu generalisieren, weil ich einfach glaube, überall, wo Menschen arbeiten, wird trotz allem noch individuell gearbeitet. Und ich sehe das auch bei den Hausärzten bei mir im Stadtteil. Jeder macht es gut auf seine Art, aber jeder macht es einfach ein bisschen anders. Und das ist völlig in Ordnung so.
Der alltäglichen Wahrnehmung, das haben ja irgendwie wir alle. Ja. Ob wir persönlich davon betroffen sind oder als Angehörigen oder mit Eltern und Älteren im Verwandtschaftskreis. Im Gesundheitssystem ist eine Effizienz oder ein Zeitdruck da. Und der macht es manchmal schwierig. Nicht? Also es bräuchte, es gilt aber für alle, nicht nur für ältere Menschen. Es würde mehr Zeit brauchen und keiner hat sie.
Naja, insgesamt.
Ja. Und was ich mich schon frage, ist sozusagen angesichts des demografischen Wandels oder der demografischen Veränderungen in der Gesellschaft, stelle ich mir jetzt als Nicht-Expertin vor, dass zum Beispiel im Krankenhaus jetzt prozentual mehr ältere oder hochaltrige Personen sind als zum Beispiel vor 20 Jahren. Also dass die dort behandelt werden, die aufgenommen werden, die im Bereich chronischer Erkrankungen aufgenommen werden oder in der Augenklinik oder wo auch immer, also gerade in so altersspezifischen Erkrankungsbereichen. Ne? Also das nehme ich jetzt mal an, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich nehme es auch an, aber wissen tue ich es auch nicht. Ne?
Ja. Okay, das wäre mal auch noch einmal eine Frage, der sich vielleicht lohnen würde, noch einmal genauer nachzugehen.
Wäre sicher spannend, dem nochmal nachzugehen, genau.
Weil, sagen wir mal so, meine Erfahrung zum Beispiel von Ambulanzen ist jetzt nicht so, dass ich denke, die sind besonders auf alte oder alternde Patienten hin ausgerichtet. Ja, die sind nicht wahnsinnig bequem, die sind nicht wahnsinnig gut beleuchtet, die sind jetzt einfach funktional und auf eine möglichst schnelle Abfertigung aus der Perspektive der medizinischen Versorgungsanbieter eben ausgerichtet. Aber also sozusagen den medizinischen Erfordernissen müssen sich die anderen einfach dann unterordnen. Ne? Ist ja auch sozusagen nachvollziehbar.
Kann durchaus so sein. Also mit dem Bereich habe ich jetzt nichts zu tun, aber eben, wie der Günther gesagt hat, das ist halt auf letzten Endes auf Effizienz ausgelegt und das braucht es ja auch. Ja. Und gewisse Sachen, gerade in Notaufnahmen, denke ich, man muss es ja einfach auch oft rasch gehen.
Ja.
Natürlich, dass da der Wohlfühlfaktor in dem Sinne jetzt hinter angestellt wird oder einfach auch die Gedanken nicht oder der Fokus nicht auf dem liegt.
Ja.
Ist sicher was, worüber man nochmal diskutieren könnte, ob da Sachen vielleicht.
Aber du hast ja auch zu Recht eben darauf hingewiesen, man geht halt ins Krankenhaus, wenn es brennt oder in genau. Die medizinische Versorgung, wenn Feuer am Dach ist und der präventive Gedanke.
Nein, weil ich denke schon, also das ist schon das, was ich von manchen Kollegen immer wieder mitkriege, dass einfach dann Menschen ins Krankenhaus kommen, weil sie halt während der Woche nicht zum Arzt gegangen sind und dann ist Samstagabend Feuer am Dach. Und dann sitzt man in der Notaufnahme wegen einer Sache, die man donnerstagabends vielleicht leicht hätte lösen können. Mhm. Zum anderen habe ich auch in meinem Freundeskreis erfahren, die viel Migrationshintergrund haben, dass auch das Bewusstsein in dieser Bevölkerungsgruppe, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, einfach nicht vorhanden ist. Weil nur weil es bei uns so ist, in anderen Ländern ist das wieder ganz anders. Mhm. Wie in Schweden auf Urlaub war, da wird man von einer Pflegefachperson triagiert, die macht EKG, die nimmt Blut ab und dann wird entschieden, musst du überhaupt zum Arzt oder nicht. Mhm. Also das sind ganz andere Strukturen und ich denke mal, in der Türkei läuft es wieder anders und in Tschechien wird es wieder ein bisschen anders laufen und da ist schon auch wieder wichtig, denke ich mal, das Bewusstsein zu bilden für Menschen, die es nicht von Anfang an wissen, wie es bei uns funktioniert. Mhm. Wann muss ich wo, wie, hin?
Einfach Informationen zu vermitteln etc.
Genau, weil dann ist leichter für alle Betroffenen, dann sind die Notaufnahmen nicht so voll und die, die es brauchen, werden vielleicht auch wirklich dann zielgerichtet rechtzeitig.
Gut, ich meine, das sind wir dann bald mal bei den Primärversorgungszentren.
Die auch immer mehr im Kommen sind, glaube ich. Gell?
Ja. Ja. Ja, und der Frage natürlich von Sprachbarrieren. Also in meinem Umfeld ist sozusagen ein ganz häufiges Thema die Frage nach den Sprachbarrieren und die Frage nach dem sprachlichen Zugang zur ambulanten Versorgung, die einfach oft sehr hochschwellig ist und wo ein Krankenhaus zumindest Dolmetschende oder Videodolmetsch vorhält und das auf der ambulanten Ebene nicht immer eben vorgehalten wird. Ne?
Das glaube ich, ja.
Und das beeinflusst natürlich auch die Inanspruchnahme. Und natürlich, also je älter du bist, desto vielleicht werden deine Sprachkenntnisse auch wieder schlechter mit der Zeit, weil du eben ganz einfach dich gar nicht mehr in einem beruflichen Setting bewegst, wo du Sprache benötigst. Mhm. Und du bist nur noch in einem familiären Umfeld, wo du vielleicht eben in einer anderen Sprache sprichst als Deutsch. Also das könnte durchaus.
Und selbst wenn man Deutsch spricht, denke ich mir, Gott, dieser Gesundheitsbereich ist einfach oft so spezifisch oder man ist selber so sehr im Fahrwasser seiner Fachausdrücke, ja. Dass wenn man da nicht immer wieder mal reflektiert oder selber überlegt, habe ich das jetzt logisch formuliert, auch für Laien, dass man da schnell drüber rattert, ohne dass man sich jetzt was dabei denkt. Ja. Und das Gegenüber, wie wir zuerst gesagt haben, man ist oft so eh in einer Stresssituation, vergisst dann auch zum Fragen. Und darum sind wir wieder beim Vier-Augen-Prinzip, ist es doch gut, wenn wer Zweiter dabei ist, der entweder nochmal nachhackt oder wo man dann gemeinsam das daheim nochmal besprechen kann und sagt, so jetzt, was hat der noch einmal gesagt und das nochmal gemeinsam analysiert.
Mhm. Jetzt hast du ja sozusagen ein Thema eingebracht, noch einmal darauf hingewiesen, das Thema Prävention und gleichzeitig bist du auf der Stadtteilebene auch tätig und ich weiß, du hast ein kommunikationswissenschaftliches Studium im Hintergrund, also nehme ich an, dass da viel auch um die Kommunikation geht. Kannst du ein bisschen über dieses Projekt etwas erzählen, um sorgende Gemeinschaften, was du da machst und vielleicht du dann auch über deine Rolle? Also
genau, also ich habe es hier vorher schon kurz angeschnitten. Ein Teilbereich meiner Aufgaben sind eben diese umsorgenden Hausgespräche oder gesundheitsfördernde Hausbesuche, einfach um herauszufinden im Rahmen dieses Projektes, was braucht ein Stadtteil oder was wollen die Menschen in einem Stadtteil, um weiterhin gut zu Hause leben zu können. Dann ein weiterer Teilbereich ist von mir auch, durch diese Gespräche herauszufinden, inwiefern können und wollen sich die älteren Menschen selber einbringen. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Stadtteil ist ein Projekt, dieses Kochen hat Saison, wo sie rund um eine pensionierte Kindergartenköchin eine Truppe gefunden hat, die regelmäßig gemeinsam kochen. Dann haben wir eine Dame, die einfach literarisch interessiert ist und Leserunden anbietet, wo dann über Texte diskutiert wird. Und dieses Herausfinden eben, wer will was, wer kann was oder keine Ahnung, der andere sagt wieder, naja, kann gut Fahrräder reparieren und der nächste sagt wieder, naja, ich mache Einkaufsdienst oder Apothekendienst, wenn wer was braucht. Dieses Vernetzen der älteren Menschen einfach im Stadtteil.
Ich kann ein bisschen den Kontext auch einmal, auf den kann ich noch mal eingehen. Also das ist Projekt und sorgende Gemeinschaft. Im Englischen kennen wir den Begriff Caring Community. Mhm. Man kann das nicht frontal übersetzen ins Deutsche. Also man sagt oft versorgende Gemeinschaft, aber es geht nicht um Versorgung alleine, deswegen umsorgende Gemeinschaft. Mhm. Der Fokus ist sehr stark darauf gerichtet, dass man Richtung Gesundheitsförderung geht. Weil es gibt die Pflegesysteme, es gibt die Pflegeangebote. Aber es geht darum, in zwei ausgewählten Stadtteilen auf der Stadtteilebene Netzwerke zu schaffen. Netzwerke für ältere, alte Menschen. Netzwerke, die ermöglichen, fördern mehr soziale Teilhabe, aber auch mehr Gesundheit und mehr Prävention. Ja. Für diese Bevölkerungsgruppe. Und es geht aber nicht nur darum, dass man für diese Bevölkerungsgruppe macht, sondern man versucht, sie auch einzubeziehen und mit ihnen was macht. Und wir haben das im Stadtteil Knigl und im Stadtteil Salzburg-Süd. Und wenn man schon von Netzwerken spricht, es gibt Knotenpunkte, die wichtig sind und eine wichtige Ausgangsbasis, deswegen gibt es dort, sind die Bewohnerservices. Weil es sind Knotenpunkte. Und es erweist sich, das weiß ich jetzt aus den ersten Gesprächsrunden, die wir gehabt haben, wir beziehen zum Beispiel die sogenannten Leistungsanbieter ein. Das sind die Hausärzte, das sind also Allgemeinmediziner, das sind die Apotheken, das sind Pflegekräfte aus den mobilen Diensten, das sind andere, das kann der Taxiunternehmer sein. Also alle, die irgendwie eine Rolle spielen als Leistungsanbieter für diese Zielgruppe.
Die Pfarren.
Die Pfarren, ja. Also die haben wir, also gerade in Salzburg sind, haben wir die Pfarre ganz massiv dabei, als zweiten Knotenpunkt, also Pfarre Hernauer. Und es geht eigentlich darum, die zu einem Netzwerk zu bündeln, soweit es möglich ist. Also alle arbeiten in ihrer Rolle jeweils sehr effizient und sehr gut, aber was sie oft nicht haben, ist die Verbindung. Ich sage jetzt nur das Beispiel, also wenn man dann diesen Blick auf den Stadtteil wirft, dann sieht man zum Beispiel, es kann mir eine Aussage erinnern von einem Allgemeinmediziner, der gesagt hat, und da kommt es mit dem Zeitdruck und so weiter auch zum Ausdruck. Er hat eine ganze Menge an Patienten, die vorbeikommen. Und er hat einige Patienten, wo er nicht weiß, was machen die, wenn die wieder rausgehen. Die haben keine Angehörigen, die haben niemanden, haben Mobilitätsprobleme, haben sonst Probleme, sich zu versorgen. Und sind aber nicht pflegebedürftig,
Mhm. Also das heißt, es sind alleinstehende Personen, die nicht in einem familiären Netzwerk sind oder
Netzwerk. Auch die Apothekerin, die bei uns da dabei ist, nimmt das wahr. Und dann gibt es die Situation, dass es viele Leute gibt, die eigentlich Hilfe beanspruchen, also Hilfe brauchen würden, Unterstützung brauchen würden, aber sie dann auch nicht in Anspruch nehmen oder nicht können oder wie auch immer. Aber es gibt eine größere Gruppe oder Dunkelziffer von Menschen, die dann indirekt sichtbar werden, aber wo man fast keine Möglichkeit hat, dorthin zu kommen. Also das haben wir jetzt ausgedrückt. Aber das ist Ziel dieses Projektes, ein Netzwerk zu schaffen oder zu stärken, das sich um dieses Thema kümmert. Und es geht sehr stark darum, also die Pflege, es geht nicht um die Pflege, die gibt es eh ohnehin, sondern es geht um das, was ist vorher.
Also sozusagen, bevor Menschen pflegebedürftig werden oder bevor Menschen Leistungen in Anspruch nehmen?
Wie können Menschen gesund bleiben, was können sie dafür tun? Und als wesentlicher Faktor, das was man aus der Definition, also auch der Weltgesundheitsorganisation, das Soziale spielt eine sehr, sehr große Rolle, eine ganz große Rolle. Man erlebt es, dass zum Beispiel die Bewohnerservice, also wie in Salzburg-Süd, die bieten ja Kurse, viele Aktivitäten an. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die das aktiv nutzt. Es gibt aber auch eine Gruppe, gerade seit der Corona-Phase, die das nicht nutzt oder weniger nutzt oder nicht dazu in der Lage ist, wo aber dann die bestehende Struktur gar nicht ausreicht, also diese Leute zu erreichen. Also das merkt man auch, das sind auch die Grenzen teilweise dieses Projektes, dass man an bestimmten.
Darf ich da nochmal nachfragen? Die Gruppen, die man da nicht erreicht, sind es vermutlich auch einfach besonders vulnerable Gruppen? Das heißt also Menschen, die auch noch zusätzlich eine Sprachbarriere haben, die vielleicht auch du hast vorhin schon von Alleinstehenden gesprochen, die vielleicht einfach dieses keine.
Sie haben
keine
Mobilitätsbarriere, sind eingeschränkt mobil, müssten, wenn es zum Beispiel ein Seniorencafé gibt oder einen Mittagstisch, den gibt es ja, die müssten abgeholt werden. Sie müssen auch bereit sein, sich abholen zu lassen. Das ist ein längerer Kommunikationsprozess. Betrifft auch die Pfarre, die viele Aktivitäten setzt, wo es doch Leute gibt, die gar nicht mehr in der Lage sind, dorthin zu kommen, wo die Frage ist, und die auch keine Verwandten haben oder Familienangehörigen haben, die sie da hin und her transportieren. Und da ist die Frage, wer bietet das an? Die Pflegedienstleister können das nicht machen. Ne? Also es taucht in den Gesprächsrunden ist aufgetaucht ein Bedarf, wer hat Zeit für Gespräche, zum Kaffee trinken. Einmal ist eine Dame aufgetaucht, die gesagt hat, ich bin über 80 Jahre, sie ist eingeschränkt mobil, aber sie möchte im Sommer zweimal in der Woche in der Hellbrunner Allee spazieren gehen, kann das alleine nicht machen, wer hat Zeit für sie? Dann schauen alle, so einfach ist das gar nicht, wenn man jemanden hat, wer hat jetzt Zeit dafür? Ne? Das sind Dinge, die haben mit Pflegedienstleistung nichts zu tun. Ne?
Sondern das ist rein zwischenmenschliche einfach.
Ja. Genau. Also einfach Zeit haben für Dinge, wo man keine Diplomausbildung braucht. Aber, und da gibt es aber eine Riesenlücke. Deswegen gibt es auch die Freiwilligendienste und so weiter, die das die
genau, diese Lücke hineingeben. Ja,
aber der Bedarf ist viel größer als, das, als die Anzahl der Menschen, die das zur Verfügung stellen. Aber wir kommen dann in einer weiteren, aber das ist der Hintergrund. Wir arbeiten ja auch mit Leuten zusammen, also die mitarbeiten, die freiwillig tätig sind. Ja,
also über das Freiwilligenzentrum oder angebunden sind.
Die auch bei dieser Gruppe, bei diesem Netzwerk um Sorge und Gemeinschaft dabei sind. Ja.
Wie eben zum Beispiel unsere pensionierte Köchin, die noch fit und rüstig ist und das einfach gerne macht und darum das quasi initiiert hat, dass das gemacht wird. Aber ich möchte nochmal die Kurve zur Kommunikation finden. Also ich habe mal angefangen, eigentlich über die Monate regelmäßig, dass ich bei uns in der Apotheke einmal stehe am Vormittag, das Programm ausgib, auch diese Kurzfragebögen, es gibt so Kurzfragebögen, was braucht es, um gut alt werden zu können. Und da komme ich gut ins Gespräch. Und durch das hole ich dann viele Leute ab und wenn ich sage, na komm, es vorbei, ich bin auch da, dann hast du schon mal die erste Hürde genommen, ich gehe alleine wohin und kenne niemanden. Und das ist ganz wichtig. Und der Vorteil eben von einer Pflegeperson im Gespräch ist, der kann man von seinem Diabetes oder seiner Hüft-OP alles erzählen,
und
weil ich weiß, wovon er spricht.
Und den Augen und...
Genau. Also ja. Ich kann den gut ernst nehmen, ohne dass ich sage, oh Gott, wie schlimm oder sonst was. Und er kann mit mir reden, weil er weiß, ich verstehe, wovon er spricht. Und das ist für manche schon sehr, sehr entlastend, dass man dann einfach nicht auf eine Reaktion vom Gegenüber fürchten muss oder sonst was, sondern einfach mal normal darüber reden kann, wie geht's mir. Und das merke ich schon, dass das eigentlich oft unterstützend einfach auch ist im Vertrauensaufbau zu den älteren Menschen.
Das heißt, du hast so die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich eine ganze Menge Personen gibt oder immer wieder Personen gibt, die auf mehr soziale Strukturen sozusagen schauen würden oder sich einbringen würden oder auch daran teilnehmen würden, wenn sie in einer geeigneten Art und Weise angesprochen werden und unterstützt werden, dabei daran teilzunehmen.
Also, auch,
da braucht sozusagen was, um die Zugangshürde abzubauen.
Genau, innerlich auch abgeholt werden, sodass dass sie dann einfach auch trauen, weil wer geht schon gern allein wohin? Und man hört das immer wieder, dann manche haben durchaus Versuche gestartet, bei verschiedenen Projekten anzudocken. Nur dann ist es oft so, dass da einfach schon eine eingeschworene Gruppe sich trifft, die das Zusammensein absolut genießen. Und das ist, also man vergönnt es denen von Herzen, dass die diese Gemeinschaft haben. Aber es ist auch schwierig dann für Neuzugänge, da in diesen Kreis hineinzuwachsen. Und dann ist halt manchmal eher der Frust größer oder die Traurigkeit. Und darum ist es einfach hilfreich, weil wenn ich sehe, ah, der und der kommt, wir haben uns in der Apotheke schon kennengelernt, dann schaue ich, naja, wo passt der thematisch dazu beim Tisch, dann stelle ich zwei Leute vor. Und dann hat man schon wieder den nächsten Kontakt.
Also das heißt, eigentlich ergeben sich solche Vernetzungen gar nicht so leicht, so automatisch. Sondern man muss sie sozusagen aktiv betreiben, man muss sie aktiv unterstützen, man muss Mobilitätsbarrieren und andere Zugangsbarrieren abbauen.
Es war ja auch der Hintergedanke am Anfang von diesem Projekt mit sogenannten Umsorgekarten. Da hat man Einwurfboxen aufgestellt in der Apotheke, bei den Hausärzten, in den Pfarren, wo die Leute ankreuzeln konnten, ob sie im Interesse an so einem Hausbesuch haben oder Interesse an Programmen haben oder sich freiwillig einbringen möchten. Die Theorie hat so nicht funktioniert, weil diese Eigeninitiative, dieses Selbstständige allein, zack, und ich fülle es jetzt aus.
Vielleicht, wenn ich ergänzend was sagen kann, hat sich sehr stark erwiesen. Ich meine, wir wissen es aus anderen Projekten oder in der Kommunikation, nicht, dass dass nur damit, weil irgendwo ein Zettel herumliegt oder eine Karte, wie viele andere, oder nur weil man eine E-Mail bekommt, ja, heißt das noch lange nicht, dass man sich davon angesprochen fühlt.
Genau. Mhm.
Und das Erfolgreichste sind immer persönliche Kontakte.
Persönliche Ansprachen.
Es läuft immer über vertrauliche Netzwerke. Das haben wir in diesem Projekt, erleben wir auch in anderen Dingen, aber bei diesem Projekt erweist sich das und auch die Geschwindigkeit, es geht nicht so schnell. Ne? Mhm. Sondern man kann einfach, es ist sinnvoll, was aufzulegen, aber man muss was dazu kommunizieren. Mhm. Ja. Nur, dass es da liegt, funktioniert überhaupt nicht.
Und man muss dranbleiben. Also ich habe zum Beispiel auch bei mir im Stadtteil, ich habe halt einfach ganz niederschwellige WhatsApp-Gruppe entwickelt. Ich frage immer ab, wer möchte dabei bei sein und füge den Namen hinzu. Und ich schicke immer wieder Erinnerungen draus. Die Woche ist wieder Handarbeits- und Spielenachmittag oder Gedächtnistraining. Es sind noch Plätze frei und man merkt schon, oder auch wenn das Programm verzögert gedruckt wird und verzögert in die Verteilung kommt, das liegt bei uns so an allen Umschlagplätzen auf, wie beim Bäcker, in der Apotheke, bei den Hausärztinnen, Trafik, das verteilen wir immer gut, plus per Postwurf einfach bei den Wohnblöcken, dass wenn das nicht rechtzeitig rausgeht, hast du sofort dann Teilnehmereinbruch. Okay. Also es bedarf permanenten Dranseins, dass das auch weiter entsteht.
Und gelingt es, du hast vorhin gesagt, vulnerable Gruppen, gelingt es denn dann auch, vulnerable Gruppen zu erreichen?
Also ganz nur minimal.
Ist das also eine sehr österreichische Gruppe, die sich da vernetzt oder hat das gar nicht so sehr mit Zuwanderung zu tun? Ist das eine Frage von, haben die Leute Geld, haben die Leute weniger Geld oder was sind da so für Faktoren?
Also ich habe die Wahrnehmung in dem Stadtteil, in dem ich da tätig bin, in Salzburg-Süd, gibt es einerseits eine traditionell sehr homogene Gruppe, die nicht schlecht, die wirtschaftlich oder sozial nicht schlecht gestellt ist. Man merkt, die haben gute Pensionen, gute Pensionen, zum Teil gute Bildungsstandard. Es gibt im Bewohnerservice Menschen mit Migrationshintergrund, die das Bewohnerservice aussuchen, also gerade aber bei den Seniorensachen fast nicht. Es gibt ein paar, ja, es gibt ein paar, aber so ist das nicht gerade das Thema. Aber ich würde gern, und ich kann, also auf diese Ebene des Stadtteils, nicht, wenn man jetzt davon spricht, von sozialer Teilhabe oder Gesundheitsbewusstsein oder wie kann ich schauen darauf, dass ich gesund bleibe, dass ich unter die Leute gehe, dass ich mich schaue, dass ich so eine Pflegebedürftigkeit hinausschiebe, ja, oder vermeide, dann ist es ja nicht nur die private Angelegenheit von einzelnen Personen, sondern es ist die Frage, was kann eine Stadt oder die Öffentlichkeit oder ein Stadtteil, welche Angebote und welche Strukturen können, worauf muss geachtet werden, damit das überhaupt möglich ist. Und das betrifft, und da geht es halt darum, welche Strukturen, welche Infrastrukturen, welche Möglichkeiten hat man. Also es ist ein Unterschied, ob es diese Angebote gibt oder nicht, für selber organisieren sie sich nicht. Es gibt das Bedürfnis nach Treffpunkten, aber ich sage mal das Beispiel, es gibt Stadtteile, die haben viel Infrastruktur und manche haben ganz wenige und was ganz ein Klassiker ist, weil wir das immer wieder gehört haben, es gehen ja Treffpunkte verloren. Es gibt die klassischen Kaffeehäuser oder Gastronomiebetriebe, da gibt es ein großes Sterben, die gibt es immer weniger und dann ist die Frage, wo können Menschen hingehen?
Ja. Und wo können Menschen
oder ich
hingehen,
gehe auf die Bank und ich habe einen Bankomaten, aber keine Leute anreden kann. Das heißt, es gibt immer weniger Möglichkeiten, Leute zu treffen.
Und es gibt eine wachsende Anzahl an Fitnessparcours, wo aber hauptsächlich junge Menschen zwischen 15 und 30 sichtbar sind, die ihre stählernen Körper da so ein bisschen noch weiter stehlen.
Wir haben zwei Stadtteilspaziergänge gemacht, wo das Thema war, und das spielt sehr stark da auch in diese Fragestellung hinein, wo einfach die Herausforderung war, welche Aufenthaltsqualität haben öffentliche Räume, welche Infrastruktur steht zur Verfügung, ja, und was bedeutet das für ältere oder alte Menschen, nicht, in ihrer Lebensqualität. Und wenn man dann bewusst einen zweistündigen Spaziergang macht, sehr langsam, und sich die verschiedenen Sachen anschaut, da werden Sachen sichtbar, das sieht man nicht, wenn man mit dem Radl, nicht einmal wenn man mit dem Radl fährt, sieht man das nicht. Oder mit dem Auto oder so, sonst gar nicht.
Also sozusagen die Frage auch nach baulichen Barrieren, die Frage nach Sitzmöglichkeiten,
da ist einerseits Toiletten, aufgetaucht, es gibt zum Einkaufen, also Supermärkte ist überhaupt kein Thema, das gibt es alles, Einkaufszentren, aber dann gibt es Riesenparkplätze, riesige Flächen, die extrem heiß sind. Es gibt extrem viel versiegelte Flächen, die fallen einem mit dem Auto nicht auf. Aber wenn man dort lebt und da drüber geht langsam, dann fällt einem das auf im Sommer. Es gibt Parkflächen, die da mangelt es an der Aufenthaltsqualität. Man weiß nicht, wo man sich hinsetzen soll. Es gibt kein Wasser, es gibt keine Beschattung. Ja. Mhm. Es gibt relativ wenig Sitzbänke und ein berühmter Klassiker, der überall aufgetaucht sind, die öffentlichen Toiletten. Mhm. Junge Menschen brauchen kaum öffentliche Toiletten, aber ab einem bestimmten Alter muss man regelmäßig aufs Klo und dann wo geht man da hin. Mhm. Die Einkaufszentren haben alle öffentliche Toiletten, aber nicht auf die Nacht und am Wochenende. Da mhm. ist es nicht. Also das sind Themen, die dann aufgetaucht sind, die wir eingesammelt haben. Oder wie kommt man über die Alpenstraßen drüber? Nicht? Bei diesem Takt, der da läuft mit Zebrastreifen oder mit der Ampelregelung, das sind lauter so Kleinigkeiten, die fallen dann erst auf, wenn man das bewusst erlebt und wahrnimmt. Und das sind strukturelle Themen, um die sich eigentlich die Stadtentwicklung, die Stadtplanung, die Verkehrspolitik kümmern müsste. Oder kümmern. Und, zum Teil ist es ein Thema, ja, aber man merkt da riesige Lücken im Prinzip.
Ja, und das ist so ein bisschen etwas, wo die Bedürfnisse vielleicht sich auch überlappen würden mit denen von Familien mit kleinen Kindern oder Personen, die eben.
Aber ein Thema, das oft unterschätzt wird und möglicherweise, jetzt ist mir drauf gekommen, diese Bewohnerservices, ohne dass ich die jetzt alle heilig spreche, aber das sind ganz wichtige Orte, das sind wichtige Knoten, das sind Anlaufstellen und da steckt noch mehr drinnen. Ne? Weil ohne diese Orte, Treffpunkte, wo man von Geselligkeiten bis zu Beratungs- und Bildungsangeboten alles Mögliche machen kann, das sind wichtige Knotenpunkte für Netzwerke, dass man weiß, also da wird verhandelt, was braucht es in einem Stadtteil, da ist Kommunikation. Ne? Mhm. Und das würde noch mehr Ausbau vertragen im Grunde. Ja. Mhm. Also es braucht eigentlich noch mehr Ressourcen in diese Kommunikation, in diese Vernetzung, diese Angebote, weil man kann nicht davon ausgehen, dass besonders vulnerable Menschen, die vereinsamt sind und aus den Wohnungen nicht mehr rauskommen, das von selber schaffen. Das werden sie nicht schaffen. Mhm. Sie brauchen diese Unterstützung. Mhm.
Ist denn das Netz überhaupt dicht genug an Bewohnerservicestellen in Salzburg? Also mir kommt es so vor, also ich kenne jetzt, ich weiß gar nicht, 12 oder 11, glaube ich, aber also
ich glaube, es gibt da schon ein ansehnliches Netz an Stellen, aber ich glaube, dass sie das von den Ressourcen, von den Möglichkeiten noch weiterentwickeln könnte. Mhm. Es ist natürlich immer eine Geldfrage und wie viel stellt man zur Verfügung, für wie wichtig empfindet das die Stadtpolitik. Mhm. Also aber ich glaube, da wäre neue Luft nach oben.
Ich frage auch deswegen, weil ich so überlege, ob es nicht möglich wäre, sozusagen so bestimmte Funktionen auch an andere Institutionen anzudocken, also beispielsweise an eine Schule, die ja auch Toiletten hat und etc. und Räume hat und ob es da nicht irgendwie, man da nicht querdenken müsste und sagen müsste, naja, dann gibt es eben am Wochenende in der Schule die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen oder eben sich zu treffen und einen Kaffee zu trinken.
Ich denke, dass der Priorität sein. Es geht nicht darum, dass man ständig neue Sachen erfindet, sondern dass man sagt, welche Ressourcen hat ein Stadtteil und wie können die genutzt werden, auch in der Kooperation und Vernetzung. Ne? Mhm. Das sicher, ja. Aber das ist ein Denken und ein Zugang, der jetzt nicht selbstverständlich ist.
Und
wir
auch
haben sehr stark sektorales und zentrales Denken und ist es nicht selbstverständlich, auf der Ebene des Stadtteils zu agieren.
Und auch nicht in den Gedanken der Bevölkerung verankert ist. Das ist auch erst so ein neuerer Gedanke, der erst sickern muss, dass ihr da im Stadtteil einen Umschlag-Treffpunkt habt und Möglichkeiten habt. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen älteren Herr, der mir das Programm gegeben hat, der gesagt hat, na geben tut es eh alles, aber du musst es finden. Mhm. Und das ist eben, wenn du wirklich wohnortnah einen Treffpunkt hast, wo du wirst nie alles abdecken können, aber einen Großteil der Lebensteilbereiche, und ich sehe das bei uns in Gnigl ganz schön, weil das ursprüngliche oder das Hauptbewohnerservice ist in Schalmoos unten in der Fritschgasse. Und es war dann die Möglichkeit eben vom ehemaligen Tageszentrum die Räumlichkeit in St. Anna fürs Bewohnerservice dazu zu übernehmen, sprich parallel zur umsorgenden Gemeinschaft in St. Anna ist auch die Zweigstelle Kniegel St. Anna gewachsen und der Kalender ist gut gebucht.
Ja, und das ist das, was ich gemeint habe.
Genau,
also so Bewohnerservicestellen müssen ja auch wirklich tatsächlich erreichbar sein, zu Fuß erreichbar sein.
Ja, also niemand fährt. Was mit Vernetzung zu tun hat. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge von Angeboten oder auch Anbietern. Ich kann mich an eine Runde erinnern, wo Leute aus Sportvereinen dabei waren. Und wo nicht so bekannt war, was die Sportvereine schon für ältere Menschen anbieten, wo es einfach nur darum geht, sich zu kurz zu schließen. Mhm. ja, in unmittelbarer Nähe. Also das voneinander Wissen oder Nichtwissen spielt oft eine große Rolle. Also
genau. Mhm.
Manche Dinge muss man sichtbar machen, man muss sie in Verbindung bringen, mhm, und dafür was tun. Aber das ist immer, das muss jemand tun, ne? Und, mhm, und ermöglichen. Und, mhm, und das wird unterschätzt.
Und man muss dranbleiben. Man muss dranbleiben und, mhm, auch schauen dann, wann die neuen Programme von den anderen wieder herauskommen, das einzuholen, mhm, damit man einfach auch selber wieder eine schöne Bandbreite im Ärmel hat, das man den älteren Menschen einfach anbieten kann.
Wenn ihr sagt, Kirchengemeinden, habt ihr auch zum Beispiel andere Religionsgemeinschaften versucht einzubinden? Sind die dort, also zum Beispiel ist der somalische Verein ja relativ nah an Salzburg Süd, also an der Pfarre Hernau dran?
Wir waren bisher so darauf konzentriert, dass wir das, auf das Wesentliche einmal vom Aufbau her zustande bringen, dass wir die ganze Energie einmal dorthin verbraucht haben, dass das einmal hinhaut, oder bis zu einem gewissen Grad einmal funktioniert, was es jetzt tut. Und erst wenn man da eine Basis hat, dann kann man eigentlich einen Schritt weitergehen.
Mhm. Mhm. Du hast vorhin auch das Thema angesprochen, was müsste, könnte, sollte eigentlich sozusagen von einer Stadt geleistet werden. Ist so, wäre sozusagen eine Idealvision, die, dass eine Stadt tatsächlich sozusagen der Reihe nach mal jeden Stadtteil bespielt, um zu schauen, da so ein bisschen initiativ zu werden, zu schauen, was brauchen die Menschen vor Ort, was fehlt ihnen, was wissen sie, wie können sie sich vernetzen, etc. Ist das so, wäre das dann ideal oder gäbe es sozusagen einen Masterplan, den man über alle ausrollen könnte und sagen, naja, jedes Bewohnerservice soll halt mal ein Programm aufstellen auf der Basis?
Also ich denke, das wird sowieso teilweise gelebt, weil das Bewohnerservice bietet ja sogenannte Stiegenhausgespräche an, wo man dann gezielt in die großen Wohnblöcke geht, in einem Team zu zweit, zu dritt durchklingelt, was braucht's, die Angebote bespricht und auch einholt, was wollen die Leute. Also ich denke, das ist schon wird immer aktiver auch gelebt und ich denke schon, dass die Stadt auch langsam erkennt, dass das eben sehr viel Sinn macht. Oder ich denke mir auch gerade in der Hinsicht jetzt mit pflegerisch-organisatorischen Strukturen. Es gibt Entlastungsmanagements von Krankenhäusern, die sicher super arbeiten, aber die haben einfach auch limitierte Ressourcen. Mhm. Und wenn du dann zum Beispiel in jedem Stadtteil deine Ansprechperson hast, die einfach die Möglichkeiten vor Ort kennt. Mhm. Es kommt Freitag am Abend, wer nach Hause, die mobilen Hilfsdienste haben spontan keine Ressourcen fürs Wochenende. Mhm. Wie kannst du das niederschwellig zum Beispiel überbrücken übers Wochenende? Mhm. Und da wieder diese Vernetzung, und ich denke halt immer, je kleiner eine Struktur, umso wendiger, ist halt mein Hausverstandsdenken jetzt, dass man da einfach wirklich vor Ort lokal gut agieren kann, also und dann einfach für
Prinzip
Lücken abfangen kann.
Dezentral zu denken, also in Stadtteilen und Wohnquartiere zu denken und einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen in dieser Netzwerkarbeit, ja, weil das sehr viel bewirken kann, auch sehr viel abfängt an Problemen. Ja. Das weiß man ja aus großen Wohnsiedlungen, gibt es da ein Management, gibt es da jemanden, der sich darum kümmert oder nicht, oder warten wir, bis es sozusagen Riesenprobleme gibt, die man nachher zusammenräumen kann. Man lernt ja da auch, aber das sind sinnvolle, sage ich mal, Investitionen und Anführungszeichen. Man sieht es an dem aus diesem Pilotprojekt, also das weniger in den Städten, aber in vielen Gemeinden, das ist wie Community Nursing, wo man jetzt in 3 Jahren, also sich bemüht hat, präventiv und gesundheitsfördernd aktiv zu sein, und wo viele Gemeinden sagen, also dass das sehr viel Sinn hat, weil man sehr viel Informationen einsammelt, was Pflegebedarf, was Familien betrifft, was Haushalte betrifft, man einfach sehr viel besser steuern kann und mehr Zusammenhang ergibt.
Mhm. Also das
kann man durchaus übertragen auf die Stadtteilebene, also diese Rolle. Aber das ist eine Frage der Ressourcen, also was ist seinen Wert? Und da ist natürlich eine Frage, die Grundsatzfrage, auch von Masterplänen oder wie immer man das bezeichnen möchte. Und als Stadt sagen, wir möchten in der Stadtweile Strukturen aufbauen, die einfach Gesundheitsförderung und soziale Teilhabe fördern, dann muss ich ein bisschen im Verhältnis, ist das zu anderen Dingen eh harmlos, aber ich muss in Personal, in Personalressourcen investieren. Ne? Mhm. Ich weiß, bei den Bewohnerservices, das sind alle, die könnten alle besser ausgestattet sein, die könnten sie weiterentwickeln, aber das sind politische Entscheidungen. Aber es steckt in diesem Modell viel mehr drinnen als das, was es derzeit ist. Ich weiß schon, dass es ausgebaut wird. Nicht? Also man sieht das auch. Nicht? Aber dieses Grundprinzip, glaube ich, wäre für Gesundheitsförderung und gerade für diese Zwecke sehr sinnvoll.
Und dieses, also was ihr habt es ja am Anfang so beschrieben, dass es auch darum geht, sozusagen Menschen zu mobilisieren, selbst aktiv zu werden und selbst sozusagen Ressourcen, die vorhanden sind, zur Verfügung zu stellen. Ja. Gelingt das mit so einem Modell oder was wäre da hilfreich, was wäre da nützlich? Also,
ich kann es jetzt an dem Beispiel sagen, weil ich sozusagen als sogenannter Umsorgeentwickler aktiv bin und ein Kernbereich also, ist ja ein förderndes Netzwerk aufzubauen. Und es gibt jetzt eine, in Salzburg Süd eine Gruppe, das sind jetzt vom Kern her 10 Personen. Es gibt natürlich noch andere 5, 6 Leute herum, die gelegentlich auftauchen. Aber es sind überwiegend Frauen, es sind ein paar Männer dabei, aber es sind überwiegend Frauen, zwischen 60, 65 und 82, die aber die Perspektive haben, die wollen aktiv sein, aber sie wollen sich auch engagieren, sind einfach an interessanten Dingen interessiert und die kommen da gern vorbei und die machen einen Stadtteilspaziergänge mit, sind bei den Treffen dabei. Und denen ist das wichtig und einige davon sind natürlich auch im Freilich, also bei Besuchsdiensten und so weiter aktiv. Also die gibt es und ich habe den Eindruck, dass für die, wie das wichtig ist, dass sie nicht vereinzelt durch die Gegend laufen, sondern dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, eines Netzes sind und sehen, aha, da gibt es andere auch und da kann man sich gegenseitig stützen und man ist Teil einer sinnvollen Angelegenheit in einem Stadtteil. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das, da, dass das eine große Wirkung hat.
Und gibt es die Männer nicht oder nehmen sie nicht teil oder haben sie weniger, also sind sie weniger darauf orientiert, teilzunehmen?
Wir haben im Vorgespräch, bevor wir jetzt in unser Studio gesetzt haben, hast du das angesprochen. Ich glaube auch vom Eindruck her, dass Männer oft nicht gelernt haben, ja, aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer Berufe, sich wo einzubringen. Wir haben Gespräche mit Männern geführt, die sind einmal aufgetaucht, die sind da skeptisch. Die sagen, ja, wofür ist das? Was ist der Sinn? Also die tun sich schwer, den Sinn darin zu sehen und sind da eher passive Beobachter. Es gibt
die Apotheke zum Ratschen, so ungefähr. Oder?
Es gibt welche, die aktiv dabei sind. Es gibt zwei, die aktiv dabei sind. Aber andere sind eher skeptisch und vorsichtig und sind sich nicht ganz sicher, ob das gut ist. Ja.
Was sind denn deine Erfahrungen?
Genau, also wir haben zum Beispiel einen Herrn, der beim Kochen immer regelmäßig dabei ist oder auch bei anderen Veranstaltungen mithilft. Und der hat wohl so sein Stammlokal, wo er regelmäßig hingeht und probiert dort auch mal das Programm an den Mann zu bringen. Und der sagt halt, die sitzen jeden Tag beim gleichen Bier, die reden immer über die gleichen Sachen. Die wollen gar nicht heraus oder sie schaffen es auch nicht heraus. Gell? Da aus dem eigenen, die belächeln ihn eher, warum er da hingeht und so Sachen. Und ja, und gleichzeitig aber habe ich eine Einladung bekommen vom Männerbüro, von den Männerwelten, auch mit der Bitte, unser Programm vorzustellen, weil die dort stoßen auch oft an Grenzen, wo sie ältere, einsame Männer hinschicken. Weil die kommen dort durchaus hin, weil das einfach sehr männerspezifisch ist.
Ja.
Und es ist dann oft gar nicht leicht für die Männer, passende Angebote zu finden, wo es wirklich auch einzeln andocken können, ohne dass jetzt mit Konsum verbunden ist oder du sportlich sein musst oder kulturell gebildet sein musst, was auch immer.
Also eine eigene Herausforderung, so wie es eine eigene Herausforderung ist, also mit Menschen mit Migrationshintergrund, das betrifft nicht alle, aber mit Teilen davon, wie kommt man in Kontakt, wie tauscht man sich aus, also wie schaut der Zugang aus, was brauchen Menschen oder worauf springen sie an überhaupt, nicht? Wofür sind sie bereit? Das ist aber gerade bei so einem Projekt, ist das was man nicht alles auf einmal leisten kann. Und schon gar nicht in zwei Jahren. Das ist auch klar, soll keine Ausrede sein, aber man macht so Erfahrungen, wo die Grenzen sind. Ne? Und dann merkt man, wer kommt, wer ist leicht zu aktivieren oder leichter zu aktivieren und welche kommen gar nicht.
Oder ich denke, wir haben uns einfach im Rahmen unseres Projektes jetzt darauf fokussiert, ältere Menschen da ins Boot zu holen. Aber es geht ja auch zum Beispiel, wenn man dann breiter denkt, um die mit psychischen Erkrankungen, die deswegen einfach zum Beispiel den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben. Oder was ist denn mit Jungfamilien, wo die Großeltern irgendwo in Pinzgau leben, die vielleicht da einen Anschluss brauchten im Stadtteil an Großeltern. Also denkt, die umsorgende Gemeinschaft kann durchaus noch wachsen, aber ich gebe Günther absolut recht, in diesen ersten 2 Jahren, man hat wirklich einmal schauen müssen, dass die Basics stehen.
aber es ist doch Luft nach oben.
Und man sieht dann, dass die vorhandenen Strukturen tatsächlich also für Personen mit Herausforderungen, mit Einschränkungen etc. durchaus eine weitere Herausforderung darstellen, eben was du beschrieben hast, dass das einfach bestimmte Rahmenbedingungen den Menschen vielleicht erschweren, dann an dem, was vorhanden ist, eben teilzunehmen.
Und also, ich denke, und da braucht es ja wieder, und das haben wir wieder bei den Bewohnerservices, da braucht es dann einfach aktiv Sozialarbeiter, die dahinter stehen oder Pflegefachkräfte, die diese Projekte permanent begleiten, dass du es einfach auch schaffst, diese Menschen wieder einzubinden und auch wiederum bei bereits vorhandenen Kreisen vielleicht Vorurteile abzubauen und da einfach diese Einbindung zu ermöglichen. Also ganz von selber wird sowas, glaube ich, nie laufen.
Mhm. Also das eine ist, dass man wie in einem Stadtteil eine Anlaufstelle hat, wo Leute hingehen. Und gibt es natürlich Leute, die gehen dorthin, nutzen das, diese Angebote. Ja. Aber auf der anderen Seite muss es was Aufsuchendes und was und Zusätzliches
und geben. Mobilisierendes und geben, was sozusagen geben, einfach die Menschen ins Boot holt. Und
Dinge wie Stiegenhausgespräche waren zeitweise nur möglich, weil es eine Ressource dafür gegeben hat. Wenn niemand in seiner Berufsbeschreibung oder die Personalressource nicht da ist, um das machen zu können, dann gibt es Also von selber finden die nicht statt.
Ja, und man muss darauf achten, dass die vorhandenen Strukturen einfach nicht sozusagen grüppchenweise organisiert sind, sondern offen sind für Neuankömmlinge, sich öffnen, quasi das Mitmachen ermöglichen, ohne dass sich gleich alle 27, die das da sind,
Namen kennen. Das Interessante ist ja, dass die Bereitschaft, sich da einzubringen oder was zu ermöglichen, ja grundsätzlich zum Beispiel auch bei den Wohnbauträgern, die haben alle sofort signalisiert, wenn sie bei uns was machen wollen, wir machen den Aushang und so weiter. Ja. Die machen es natürlich nicht. Ja. Sie sagen, ihr könnt es tun. Ja. Auch die anderen Leistungsanbieter sind erfreut, wenn da Vernetzung stattfindet oder was ergänzend passiert und sagt, wo sind die Freiwilligen, wir brauchen sie. Ne? Mhm. Aber die können das alle selber nicht leisten. Das sind also auch die Apothekerin, also die erzählt, also die sind von früh bis spät also konfrontiert mit solchen Dingen, können aber und sind einfach alle überarbeitet. Also so nehme ich das immer wieder wahr.
Weil auch
alle,
die Zeitressourcen einfach fehlen.
Die mobilen Dienste sind alle bis zum Anschlag. Also die werden immer eingeladen, also zu den Treffen und die meisten entschuldigen sie, weil sie keine Zeit haben. Ja. Und das ist keine Ausrede, sie haben es tatsächlich. Also sie sind alle ein bisschen an Anschlag. Sehen aber, was es braucht, aber sie können es selber nicht mehr machen.
Also das heißt, das professionelle System ist eigentlich nicht in der Lage, das mit den verfügbaren Ressourcen zu handeln und Ehrenamtliche kriegt man nur, wenn man tatsächlich professionelle Ressourcen auch hineinsteckt, um sie zu mobilisieren und zu begleiten und zu unterstützen.
Wenn man das Thema freiwillig ehrenamtlich macht, freiwillig ehrenamtlich passiert ja nicht, auch nicht nur ehrenamtlich, es braucht eine professionelle Struktur, die sich darum kümmert, sonst gibt es keine Freiwilligen.
Ne? Wir haben zum Beispiel...
Das ist immer diese Kombination. Ne?
Also unser Seniorencafé genau auf dieser Basis, dass wir eigentlich 3 bis 4 Damen haben, die da dahinter stehen und vorher kommen, Kaffee runterlassen, Tische eindecken. Und es war eigentlich so berührend, weil wir haben das nie so groß publik gemacht. Und es war dann im Frühling einmal bei einem Seniorencafé, wo wir dann die 3 Ladies wirklich auch vorgestellt haben und gesagt haben, Leute, die machen das für euch.
Ja.
Und was ist passiert am Ende vom Seniorencafé? Jeder hat seinen Teller und sein Häferl genommen und hat es vorne aufs Wagerl getragen. Mhm. Und das habe ich so großartig gefunden, weil einfach weg von dieser Konsumhaltung, sondern ich möchte jetzt nicht, dass die 3 Ladies da mein Geschirr allein wegschleppen. Ich leiste auch meinen Beitrag.
Ja.
Und gleichzeitig sieht man aber auch, wie das für die Damen also eine organisatorische Neuherausforderung ist. Gell? Oder ich rufe dann auch immer auf, wer bringt Kuchen mit, bitte melden beim Bewohnerservice, weil es gibt ja Leute, die einfach gern backen und sich eh freuen.
Ja.
Und dann diese Struktur, okay, haben wir genug Kuchen und brauchen wir noch was? Und
diese Generation, die oder diese Generationen, die jetzt vielleicht davon profitieren, sind vielleicht auch Generationen, die soziale Teilhabe in diesem Sinne gar nicht so eingeübt haben, die es gar nicht so eingeübt haben, gemeinsam Tische wieder abzuräumen oder...
Genau. Oder auch das Einlassen dass ein anderer vielleicht anders macht.
Ja, also quasi außerhalb der Familie sozusagen.
Genau, natürlich, weil gerade oft, wenn man allein lebt, denke ich mir, ist man wahrscheinlich noch eingefahrener auf seine eigene Struktur.
Ja.
Und wenn dann irgendwie das Geschirr anders in Geschirrspüler räumt, dann kann es schon zu einer Herausforderung werden.
Schon schwierig.
Ja,
ist natürlich.
Ja, aber das verstehe ich, weil da kommt man einfach an eine Grenze, die man im Alltag nicht hat. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, mit dem kann man es dann auch nicht allein lassen. Weil sonst hauen die den Hut drauf und sind frustriert und das wäre fürchterlich schade.
Mhm. Darum ist ein Standardsatz, in Österreich ist es alles nicht so einfach.
Ich glaube, das ist auch ein passendes Schlusswort, lieber Günther und liebe Christine. Vielen Dank. Das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch. Also was ich jetzt so ein bisschen noch mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass es sich lohnt, dorthin zu schauen und dass es sich lohnt, die Zielgruppe der alten Älteren genauer in den Blick zu nehmen und dass dann aber das eigentlich ein erster Schritt ist, um insgesamt mehr soziale Teilhabe zu fördern, eben für andere Zielgruppen, für Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Herausforderungen und da einfach auch Ressourcen hineinzustellen und ein Augenmerk darauf zu richten. Dankeschön.
Okay, danke.
Ich sage auch danke für die Einladung.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.